Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, der meistgehörte Wildkräuter-Podcast im deutschsprachigen Raum. Für alle, die mehr über Wildpflanzen erfahren wollen. Wir sind Melanie Göderiken und
Mo Röttgen, ausgebildete Wildpflanzenexpertinnen, Autorinnen und Dozentinnen. In unserem Wildkräuter-Podcast erfährst du, wie man sich ganzjährig und unkompliziert mit Wildpflanzen selbst versorgt. Wer uns zuhört, kann buchstäblich viel vom Wegesrand mitnehmen und in der wilden Küche, der Heilanwendung, in der Kosmetik und für mehr Wohlbefinden einsetzen.
Bei uns hörst du fundiertes Hintergrundwissen zu den Wildpflanzen, bekommst Impulse für verschiedenste Verwendungsmöglichkeiten und wir führen Interviews mit renommierten Expertinnen, damit du das wertvolle Wissen über unsere Wildpflanzen sicher und alltagstauglich für ein gesundes und nachhaltiges Leben nutzen kannst.
Unsere Vision, gemeinsam die Wildpflanzen in den Fokus zu rücken und das Wissen um ihre wertvolle Kraft voll aufblühen zu lassen. Wir kennen ihn vor allem als die Seele im Bier. Doch das ist nur ein kleiner Teil seiner und dieser Geschichte. Denn er hat weit mehr drauf, als nur für Schaum zu sorgen. Hopfen ist eine vitale Kletterpflanze mit beruhigender Wirkung und echter Traumgarantie. In dieser Folge geht es um seinen wahren Charakter, um das, was jenseits von Kneipenkultur und Feierlaune liegt. Wir sprechen darüber, warum er ein revolutionärer Bestandteil der Bierkultur wurde, über seine unterschätzte Superkraft und warum wir ihn heute dringender denn je brauchen. Krautessay. Der Hopfen. Im Widerstand ruhen. Nein, wir beginnen nicht mit feuchtäugiger Bierseligkeit. Wir huldigen ihm nicht aus der gröhlend tönenden Höhle eines Brauhauses, wo Humpen des hopfengeschwängerten Gerstensafts in durstigen Kehlen verschwinden. Später, wenn wir uns mit seinem wahren Wesen beschäftigt haben, gönnen wir uns vielleicht noch ein erfrischendes, aber alkoholfreies Feierabendbier. Doch das ist längst nicht seine Wesenheit. Alle, die den Hopfen nur als Bierzutat kennen, verkennen seine wahre Meisterschaft. Besser, Meisterinnenschaft. Wir kommen darauf zurück. Seine Welt ist die stille Grenzziehung, der leise, ja sogar heitere Widerstand, aus dem er unermessliche Kraft schöpft, die aus der Ruhe kommt. In Sachen Resilienzaufbau ist der Hopfen ein fast vergessenes Role Model. Und wer von uns könnte nicht mehr Leichtigkeit bei gleichzeitiger Abgrenzung gegen die Alltagsunbill brauchen? Verfolgen wir daher den Weg dieser unglaublichen Schlingpflanze von der Wurzel bis zu ihren Zapfen, machen Bekanntschaft mit seinen Qualitäten als Pole-Dancerin, treffen auf den einzigartigen und nahezu unaussprechlichen Wirkstoff Xanthohumol und den Zauberstoff Lupulin, begleiten ihn, wenn er sachte über deinen Schlaf wacht, reisen über die Welt der Klöster auf des Glases Grund in Bierstuben und Gasthöfe, lernen, dass es mal wieder die Frauen waren, die des Hopfens Stärke lange für sich zu nutzen wussten und enden mit Handel und Wandel. Nicht ohne immer wieder die faszinierenden Eigenschaften von der am schnellsten wachsenden Pflanze in Europa in uns aufzunehmen. In diesem Sinne ein gepflegtes ein schnödes Prost wird ihm bei weitem nicht gerecht. Unser Trinkspruch darf daher eher lauten: Im Hopfen liegt ein leiser Segen, er führt uns leicht auf stillen Wegen. Wieder dem tierischen Ernst, eine Pflanze auf Wachstumskurs. Aus stickstoffreichen, eher feuchtlehmigen Böden schlängelt sich sein Blattwerk empor, sonnen sich die Triebe mit ihren Pfeilspitzenenden, durchqueren den Äther und atmen die pure Sonne. Hopfen wächst nur in unseren Breitengraden, wo es lichtdurchtränkte Sommertage mit langen Sonnenstunden gibt. Im Unterschied zu anderen Genusspflanzen wie Kakao oder Kaffee kann Hopfen daher nie am Äquator wachsen. Die samtweichen Hopfenspitzen sind wohlverpackte Ausrufezeichen und tanzen vielleicht später in der Pfanne, wenn du sie dort in ein vitales Frühlingsgericht verwandelst. Wilder Hopfen stopft jede Lücke mit seiner überbordenden Wachstumsfreude. Aus einer winzigen Wurzel erwächst im Frühjahr ein Springbrunnen an Stängeln, bereit, seine Lebenskraft über alle, die sich nähern, auszugießen. Humulus lupulus L. Punkt. Das ist eine schöne Sprechübung zum Warmwerden für den Podcast, doch höre genau. Lupulus heißt kleiner Wolf und bringt uns auf die Spur einer durchaus durchgreifenden Pflanze. kompromisslos, andere wegdrückend, im schlimmsten Fall ausmerzend wie der Wolf das Schaf. Manche deuten die Herleitung des Namens weitaus weniger martialisch, wenn der Taufpate, der ihn vergab, natürlich der gute alte Karl von Linné, bei den Blütenständen an Wolfsohren gedacht zu haben scheint. Doch werden wir dem Hopfen eine gewisse kämpferische Marsqualität nicht aberkennen. Daher sei weiter auf der Hut und höre, dass sich das deutsche Wort Hopfen vielleicht von Hopp hinüberhüpfen, über Zäune klettern oder dem altfränkischen Humilo herumtasten ableitet, wobei wir mitten in der Pflanzenbeschreibung wären. Hopfen ist eine Art Liane, eine mehrjährige und ziemlich krasse Kletterpflanze, die sich wie keine andere auf europäischem Boden in rascher Geschwindigkeit von bis zu 30 cm pro Tag in die Höhe schraubt, wenn du ihm eine Stange anbietest und ihn ranken lässt. Wie eine Pole-Dancerin greift er die Kletterhilfe dankbar und anmutig und zieht sich an ihr gen Himmel. Er trotzt geckogleich der Schwerkraft und wächst uns locker über den Kopf. In rund 70 Tagen erreicht er eine Höhe von 7 bis 8 Metern. Die Wurzel nimmt im Herbst Ausmaße von bis zu 100 Metern im Erdinneren an. Die Blattmasse füllt ein Wohnzimmer von 20 Quadratmetern. Und wir reden hier von einer einzelnen Pflanze wohlgemerkt. Was für eine Pflanzenkraft, die sich auch an den energisch geformten Blättern problemlos erkennen lässt. Sie sind exakt gezackt und entspringen gegenständlich dem meterlangen Stängel, einem Vierkant, besetzt mit Borsten und Widerhaken, die sich an dir festsetzen wie die sprichwörtliche Klette. Die Blätter ähneln einem Girschblatt im Plissérock, gefältelt, preußisch akkurat und haarig, während die Triebe durch Vorwitz und Ungestüm des Planeten Merkurs rasantes Tempo in sich tragen. Wie kleine Steigeisen schrauben sich die Stängel stets nach oben, stets rechts herum, stets gegen die Erdanziehung. Heiter und gelassen, doch stets dem Widerstand trotzend. Können wir das auch? Können wir gedachte Klimmhaare, wie die Botaniker die widerständigen Härchen nennen, in uns wachsen lassen, um der Welt da draußen draufgängerisch die Stirn zu bieten? Der Hopfen kann das und noch viel mehr. Bei Licht betrachtet sehen die Blätter nämlich wie kleine Krönchen aus. Jedes einzelne Blatt adelt seine Umgebung, macht dich zum staunenden Untertan. Der Hopfen trägt Attribute höchster Machtauszeichnung. Gut versteckt, aber in Wahrheit hat er das Zepter in der Hand. Sprengt enge Korsagen, probiert sich aus, reitet auf Lichtstrahlen und rechtfertigt sich nicht. Ich mache dem Hopfen den Hof. Mit Majestät markiert er seinen Standort, selbstbewusst und präsent. Steht für das, was er ist. Ist das nicht deine fantastische Botschaft an uns? In Würde Widerständen standhalten, weiter daran wachsen und zugleich gehalten sein. Oh, so wunderbar, dass du direkt noch einmal nach seinen Blättern greifst und eindeutig gestoppt wirst. Der Hopfen will nicht gestreichelt werden, schnürgelt Zärtlichkeiten ab, weil er das Grenzenziehen im Gegensatz zu vielen von uns gelernt hat. Eine subtilere Abwehr als bei der Brennnessel, aber vielleicht umso wirkungsvoller. Hören wir dazu ein Kräuterbuch aus dem Jahr 1896. So ist uns die Brennnessel ein Bild jener äußerlich rauen, unfreundlichen und abschreckenden Menschen, die uns jedoch das edelste, menschenfreundlichste Herz in ihrer Brust tragen. Ebenso erinnert uns der Hopfen an gewisse, anscheinend weiche, anschmiegsame Naturen, die indessen überzeugungstreu, unbeirrt nach oben streben und auf ihren Pfaden Segen und Kraft spenden. Zitat Ende. Im Übrigen ist der Hopfen natürlich mit der Brennnessel verwandt. Wie sie gehört er zur Ordnung der Nesselgewächse und tummelt sich in der Familie der Hanfgewächse. Hätte es 1753 die Bild-Zeitung gegeben, sie hätte vielleicht getitelt »Schock für Bierfans, Hopfen gehört zur Kifferfamilie«. Linné, der unermüdliche Pflanzensystematiker, hat da nämlich die enge Verwandtschaft zwischen Hanf und Hopfen aufgedeckt, was uns natürlich noch weiter beschäftigen wird. Halten wir zunächst fest. Der Hopfen ist eine Zeigerpflanze für alle, die mit rauem Charme ihren Tanzbereich definieren. Und ich bedauere sehr, dass das Deutsche ihm den männlichen Artikel aufzwingt, würde lieber von die Hopfen sprechen, was der Story im Weiteren auch eher gerecht werden würde. Denn es nähert sich eine weitere Unfassbarkeit und hier dürfen wir tatsächlich vom Geschlechterkampf sprechen. Hopfen ist zweihäusig. Es gibt also weibliche und männliche Pflanzen. Nur erstere bilden die später so wertvollen Hopfenzapfen aus. Daher sind die männlichen für wirtschaftliche Zwecke wertlos. Krasser ausgedrückt, und die Formulierung ist nicht von mir, der männliche Hopfen gilt als Schädling. Wie bei männlichen Küken eliminiert der Mensch sie, sprich, sie werden gerodet. Denn unter keinen Umständen darf eine Befruchtung stattfinden, weil, ha, nur Jungfrauen eignen sich zum Bierbrauen. Eine befruchtete Pflanze würde schwerer und ihren Bitterstoffgehalt verändern, und das ist unerwünscht. Wir bauen oder vielmehr brauen uns unsere Welt, wie sie uns gefällt, nicht wahr? Wenn die Pflanze ihre Wachstumsphase zwischen April und Juni beendet hat, beginnt eben die Blütezeit, wonach man das Geschlecht zuordnen kann. Die männlichen Blüten hängen in Rispen mit vielen Staubgefäßen herunter, und die weibliche Blüte ist fünfzählig wie kleine bewimperte Augen. Sie verwandeln sich nach etwa 2 Monaten in die begehrten Hopfendolden, die botanisch gesehen zapfenförmige Ähren sind. Sie enthalten in der Mitte eine Spindel, an der sich die Lupulindrüsen ausbilden, die die Pflanze so berühmt macht. Ab Ende September verwelkt die Pflanze, überwintert und treibt neu aus, und das bis zu 50 Mal in ihrem Lebenszyklus. Ein halbes Jahrhundert pure Energie, neugierige Verwandlung und beflügelnde Bewegung. Und das stets mit einer kratzbürstigen Lockerheit. Wir können so viel vom Hopfen lernen. Wieder die Anspannung des Hopfens Superkraft. Lass dich mit des Hopfens Vitalkraft nun in die Ruhe führen und den Mond eine Weile die Herrschaft übernehmen. Der Hopfen begleitet dich ins Reich der Träume. Er wacht sacht über deinen Schlaf, wenn du deinen Widerstand gegen die Verlockungen des Wachseins aufgibst. Hör auf zu daddeln, zu scrollen, zu hetzen und vertraue auf seine Wirkung. Wenn der Sommer zur Neige geht, hat der Hopfen genug vom Wachsen und Klettern und gebiert weiche Zapfen voller Zauber. Zapfen so fluffig und weich, so bernsteinfarben, pergamentartig und rosenknospengroß, dass sie wie kleine Kopfkissen daherkommen und dir die Erlaubnis zum Loslassen erteilen. Zapfen, die wie Christbaumschmuck aus Glas zart, schimmernd und duftig die Stängel schmücken und ihren eigenartigen Geruch verströmen. Kräftig und sanft, würzig und grasartig, verdichtete Magie, die dem Mond huldigt. Die Zapfen umhüllen ihren kostbarsten Schatz, der in den Falten der Doldenvorblätter liegt und einzigartig in der Pflanzenwelt ist. Lupulin lautet sein Name, von Chemikern bereits vor 200 Jahren ins Laborlicht gefördert und von gestrengen Medizinern im Jahr 2007 geadelt, als sich der Hopfen die Auszeichnung zur Arzneipflanze des Jahres gesichert hat. Klinische Studien haben zweifelsfrei nachgewiesen, dass Unruhezustände und Einschlafstörungen mit den klebrigen, pollenähnlichen und mit bitteren, duftenden Ölen angefüllte Körnchen des Lupulins im Hopfen ein Ende finden können und bringen erneut zu Papier, was im 10. Jahrhundert bereits der arabische Arzt Mesü in seinem Werk erwähnt hat. Manchmal brauchen wir so viele Endlosschleifen wie der Hopfen an der Kletterstange, um lupenrein zu beweisen, was Kräuterkundige jahrhundertelang schlicht wussten. Nämlich, wer tiefer in die Biochemie eintaucht, findet ein Universum an Superlativen. Zum Beispiel langkettige Moleküle, die beim Hopfen ganz besonders fein organisiert sind. Da spielen die speziellen Hopfenbittersäuren Humulon und Lupulon eine ebenso große Rolle wie Harzsubstanzen, Gerbstoffe, Flavonoide und ätherische Öle, die aus mindestens 150 Einzelstoffen bestehen und das Glücksspiel beim Bierbrauen so spannend machen. Und dann ist da natürlich das Pflanzenpolyphenol aus der Gruppe der Chalkonen mit dem Podcast-Zungenbrecher Xanthohumol, das 1913 extrahiert und als gesundheitsförderlich in die Erfolgsannalen der Pflanze eingegangen ist. Auch das kommt nur im Hopfen vor und ist nachgewiesenermaßen krebshemmend. Die dürren und bestimmt nicht ausreichend chemisch übersetzten Worte mögen dennoch verdeutlichen, dass im Hopfen weitaus mehr Potenzial schlummert, als uns bloß zum Biertrinken zu verführen. Und schlummern ist überhaupt das Stichwort. Humulus lupulus zeigt der Unruhe seine Wolfszähne und nimmt dich an die Hand, wenn dich Stress und Sorgen deine Bettdecken zerwühlen lassen und Nachtmare an deinen Nerven zerren. Knapp 40% der Menschen in Deutschland geben an, dass sie in der Regel eher nicht genügend Schlaf bekämen und über ein Fünftel bezeichnet die eigene Schlafqualität als schlecht oder sogar sehr schlecht, Tendenz steigend. Frauen sind häufiger vom sogenannten Insomnie betroffen. Die Nation ist müde, kann aber nicht schlafen. Im Schlaf die Akkus aufzuladen funktioniert halt nicht mehr so einfach wie beim Smartphone, das sicherlich für einen Teil der Schlafstörungen verantwortlich ist. Eine angenehme Nachtruhe ist also für viele viel zu oft nur ein Traum. Dabei ist Schlaf unser Lebenselixier. Der Körper fährt zu Teilen runter, während die Biochemie alles andere als schläft. Hormone tanzen Samba, die Zellerneuerung läuft auf Hochtouren. Schlaf sortiert das Gedächtnis, bootet unsere Arbeitsspeicher neu, lässt den Kreislauf zur Ruhe kommen und steuert das Wachstum. Und der Hopfen? Dessen sedative Wirkung ist eben solide belegt. Seine Bestandteile binden Melatoninrezeptoren und signalisieren dem Körper dadurch Schlafbereitschaft. Vor allem das Lupulin wirkt mild hypnotisch und besonders in Kombination mit Bruder Baldrian verstärkend. Seltsamerweise greifen nur die wenigsten Menschen trotz der nächtlichen Quälereien zu pflanzlichen Schlafmitteln, genau 5% der Bevölkerung. Dabei läge doch im Hopfen ganz viel Hoffnung. Gönn dir also einen Schlaftee mit Hopfen, Baldrianwurzel, Melisse und Passionsblume oder eine Schlafmilch mit Hopfen und Honig. Wohltuend ist auch ein Hopfenbad in den Dolden oder ein Hopfenkissen unter dem Kopfkissen, was bereits der letzte amerikanische König, bis Trump kam, namentlich George III., zur Linderung seiner Schlafprobleme nutzte. Wer jetzt gähnend weghört, könnte sich vielleicht an seiner kämpferischen Komponente vergnügen, die wir bereits in seinem Wuchs benannt haben. Er kann sogenannte freie Radikale abfangen und eben durch oben erwähntes Xanthohumol Krebszellen am Wachstum hindern. Diese wachstumsstarke Pflanze. Er wirkt wie viele Bitterstoffdrogen verdauungsfördernd, insbesondere bei nervösen Reizdarmthemen und lindert schmerzhafte Entzündungsprozesse, etwa Rheuma. Als Frauenkraut wird er gerade vom Nahrungsergänzungsmarkt entdeckt. Im Drogeriemarkt schreien dir die Pillenpackungen entgegen, was Hieronymus Bock uns bereits vor 500 Jahren verrät. Ein Dampf, gemacht mit Hopfenblumen, bekommt wohl der harten, verschlossenen Mutter, also der Gebärmutter. Hopfen wirke empfängniserleichternd und bei Mensbeschwerden lindernd, so der alte Kräutergelehrte. Hopfen enthält Phytoöstrogene, hormonell wirksame Bestandteile, deren positiven Wirkungen derzeit als Wundermittel gegen Wechseljahresbeschwerden gehypt wird. Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Hitzewallungen und die gefürchtete Osteoporose. Der Hopfen hakt sich bei uns unter, wobei die angenommene Konzentration an Phytohormonen allerdings deutlich geringer ist als zunächst angenommen. Doch müssen wir es immer so genau wissen, wenn es doch wirkt und hilft? Aber gut, weiter. Er punktet auch bei der Hauttuberkulose, bei der sich kleine Knötchen bilden, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit den Lupulindrüsen der Hopfendolden aufweisen. Und zum Schluss? Er ist extrem widerständig gegen Keime wie den kleinen Mitbewohner Helicobacter pylori, den die Hälfte der Weltbevölkerung in sich trägt und bei dessen Aktivität Magenerkrankungen und im schlimmsten Fall Krebs die Folge sein kann. Und diese Eigenschaft, Keimen den Kampf anzusagen, hat seine Karriere als Bierkonservator ersten Ranges enorm befördert. Wieder erwarten. Bitter ist Genuss. Sie nickte mit ihrem klugen Kopf und schrieb in ausladenden Minuskeln, was ihr die Menschen da draußen in die Feder diktiert haben. Zitat: Mit seiner Bitterkeit hält er gewisse Fäulnis von den Getränken fern, denen er beigegeben wird, so dass sie umso haltbarer sind. Zitat Ende. Mal wieder ist es Hildegard von Bingen, die in ihrem Werk Physica um 1160 als eine der ersten klösterliche Weisheit über den Hopfen gießt. Wir kennen noch andere mittelalterliche Quellen, die uns verraten, Klöster und Bier, das gehört scheinbar zusammen. Die erste Erwähnung als Brauzusatz ist aufs Jahr 1079 datiert. Hopfengärten sind schon 300 Jahre eher belegt und bis heute gibt es Big Names wie Augustinerbräu, Paulaner oder Trappistenbiere, die diese enge Verbindung verraten. Tatsächlich kommt vor allem mit den Mönchen und Nonnen erst der Hopfen ins Bier. Zuvor braut man mit ganz anderen Kräutern, darunter Schafgarbe, Beifuß, Gundermann, Gagel oder Sumpfporst. Diese sogenannten Grutbiere sind mit allerlei spannenden Gewächsen, darunter etwa auch Bilsenkraut, versetzte, vergorene Getreidesude, die allesamt erstmal ohne den Hopfen auskommen, der bis ins frühe Mittelalter als Heilpflanze wesentlich bedeutsamer ist. Grutbiere sind trickreich in ihrer Wirkung, selten reproduzierbar, noch weniger dosierbar und nicht immer gesundheitsfördernd. Im Umfeld der Klöster entsteht daher mit kalkulierbar haltbareren Getränken ein nicht zu unterschätzender Wirtschaftszweig. Ein ansehnliches Geschäft zu Zeiten, in denen keimfreie Getränke absolute Mangelware sind und das ab der frühen Neuzeit so richtig abgeht. Weil die Netzwerke der Klöster wie Chatrooms funktionieren, verbreitet sich die Kunde vom gehopften Bier mit besseren Konservierungschancen wie ein Lauffeuer und schwappt mit den Schiffen der Eroberer in alle Welt. Wir schreiben das Jahr des Herrn 1516, als ein Papier das Licht der Welt erblickt, das ohne Übertreibung zu den mächtigsten Schriftstücken der Menschheit zählt. Das Reinheitsgebot feiert unlängst seinen 500. Geburtstag, ist allerdings erst seit 1906 im Industriebrauen für Deutschland tatsächlich verpflichtend. Es zementiert des Hopfens Monopol auf den mächtigsten Zaubertrank der Welt, gerührt aus Gerstenmalz und Wasser, gewürzt und eben haltbar gemacht durch den Hopfen. Hefe ist zunächst aufgrund der fehlenden Kenntnis der alkoholischen Gärung nicht erwähnt. Nochmal zu den Beer Basics. Es besteht aus Wasser, Malz, das ist gekeimte und getrocknete Gerste, Hopfen und Hefe. Man nehme also das Malz, verkoche es ausreichend, sodass sich Stärke und Zucker lösen, setze dann den Hopfen zu, lässt ihn mitkochen und vergärt das Ganze später mit Hefe. Ein Liter Bier braucht ca. 1 bis 4 Gramm Hopfen, womit er gewichtsmäßig zwar den kleinsten Teil, aber die höchste Bedeutung hat. Die Väter der Botanik wissen darüber, Zitat, die Hopfendolden, Blumen, sind der Biersieder gewürzt, denn ohne diese Dolden wird man nicht viel gutes Bier mögen machen. Zitat Ende. Ja, und dieser Vorgang ist natürlich ein Fass ohne Boden, denn wann du welchen Hopfen wie lange zusetzt und welche Hefen wie den Zucker futtern und in Alkohol umwandeln, das ist das bestgehütetste Geheimnis jeder Brauerei. Die Ursache für die enorme Biervielfalt hierzulande und wirklich eine Wissenschaft für sich. Trotz dieser wenigen Zutaten offenbart sich eine enorme Spielwiese für Geschmacksexperimente. Brauer drehen an der Länge der gedauerten Gerste, an der Temperatur der Hefe, an der Aromasorte des Hopfens oder am Härtegrad des Wassers und jonglieren mit der Intensität des durch die Fermentation erreichten Zuckergehalts. Während die Iso-Alpha-Säuren des Hopfens, die sich erst beim Brauen in ihrer ganzen Pracht entfalten, für die Bittereigenschaften des Bieres verantwortlich sind, wirken sich die ätherischen Öle auf dessen Aroma aus. Abhängig vom Verhältnis dieser zwei Hauptkomponenten wird so auch zwischen Bitter- und Aromahopfen unterschieden. Pilz- und Starkbiere werden stark gehopft, malzbetont sind sogenannte Exportbiere. In einzigartiger Transformation seiner Stoffe zeigt uns der Hopfen, dass Bitteres so einige Gelüste weckt. Und da hat er sich also an die Spitze geklettert. Wohl kaum ein Kraut hat einen so weltumspannenden Siegeszug angetreten wie der Hopfen im Bier. Er hat alle Widerstände aus dem Weg geräumt, seinem wölfischen Namen alle Ehre gemacht und seine Maßkraft in voller Potenz gezeigt. So bleibt er seit Jahrhunderten genussvoll im Gedächtnis haften. Wieder die Natur, wirtschaftliche Nutzung. Wenn eine ursprüngliche Wildpflanze so dermaßen steil geht, kann eigentlich nur eine gigantische Geldmacherei dahinter stecken. In nackten Zahlen prognostiziert die Branche den Umsatz für 2025 auf 25,2 Milliarden Euro, wohlgemerkt nur für den deutschen Markt. Weltweit teilen sich eine Handvoll multinationaler Megakonzerne 90% des vermeintlich kleinteilig regionalen Biermarktes. In der Bierstadt Dortmund etwa suggerieren die alten Namen wie Dapp, Hövels, Kronen oder Brinkhoffs zwar Markenvielfalt, doch gehören sie alle zu Deutschlands beliebtestem Pizzabäcker mit Promotion, nämlich Dr. Oetker und seine Radeberger Gruppe, die außerdem bekannte Labels wie Jever, Schöfferhofer, Berliner Kindl oder Clausthaler im Rucksack hat. Auf Kosten des Hopfens übrigens. 95% des auf der Welt kultivierten und verkauften Hopfens dient, nein, eben nicht dem besseren Einschlafen, obschon alle dringend ihre Anspannung loslassen dürften, sondern dem Bierbrauen. Wild findest du ihn übrigens zuweilen tatsächlich noch an Flussauen oder manchmal keck aus einer Hecke rankend, etwa in Dortmund, wo einst jede Menge Brauereien standen. Kultiviert wird er vor allem in der Hallertau im Donau-Isar-Hügelland, wo etwa 85% des deutschen und rund 34% des weltweit verarbeiteten Hopfens wächst. Nennenswerte weitere Gebiete gibt es noch im baden-württembergischen Tettnang, der Elbe-Saale-Gegend und in der Eifel bei Bitburg. Insgesamt bauen die Hopfenbauern in Deutschland auf einer Fläche von ca. 27.000 Fußballfeldern mehr als 250 Sorten an. Und das wird dann gleich ähnlich komplex wie beim Weinbau, mit eher marsmäßig, martialisch klingenden Sorten wie Herkules, Taurus oder Magnum, das sind natürlich Bitterhopfensorten, während die zarten Aromahopfen auf die klangvollen Namen Citra, Polaris, Perle oder Mandarina hören. Wir lernen weiter. Hopfen ist ein saisonaler Rohstoff, in den einiges an Bio- und Gentechnik gepumpt wird, um einen noch ausgereifteren Biergeschmack beim derzeit sinkenden Konsum von nur noch 88 Litern pro Kopf und Jahr in Deutschland sicherzustellen. Die Monokulturen sind natürlich auch nicht gegen Schädlinge oder den zunehmenden Klimawandel gefeit, sodass sich hier einige Chemie-Cocktails ins Bier verirren dürften. Nur sagenhafte 1% des Anbaus geschieht in Bioqualität. Genmanipulierter Hopfen oder Schädlingsbekämpfungsmittel stehen übrigens in keinem Widerspruch zum Reinheitsgebot. Hopfen wird so gut wie immer in sogenannten Pellets verwendet, also gepresstes, hochkonzentriertes Pulver, das gut standardisierbar, replizierbar und damit dosierbar ist und hohe Erträge pro Quadratmeter verspricht. Nur noch 5% des Hopfens wird wirklich in Doldenform verwendet, obschon sich in den Zapfen die Grandiosität der Pflanze mit ihrer magischen Verwandlung von ihrer kämpferischen Kletterpartie in ein weiches Ruhekissen mit Heilgarantie so wundervoll beobachten ließe. Aber gut, obschon der Hopfen ein Meister der Konservierung ist, verderben die Dolden paradoxerweise schnell und werden daher hochkonzentriert und in gut zu transportierenden Extrakten auf den Markt geworfen, was die Industrialisierung des Brauwesens seit der Wende zum 20. Jahrhundert extrem befeuert hat. Immer noch viel Handarbeit ist dagegen der Anbau, trotz Maschinisierung. Hopfen möchte jeden Tag seinen Herrn sehen, so sagt man, und wir hatten das bereits. Diejenigen, die in seinen Blättern lesen können, wissen eben, dass er eine Majestät ist. Nach einem tausendfachen Kniefall vor dem Hopfen, wenn ihm der Boden bereitet wird, leiten Hopfenbäuerinnen und Bauern mit einer Vielzahl von Knüpftechniken an Drahtgerüstanlagen sein Wachstum an. Früher hat man dazu Baumstämme als Hopfenstangen benutzt. Heute entstehen meterhohe Gerüstanlagen, die die Fachleute mit Hilfe von Leitern und Flaschenzügen so aufbauen, dass sie sich im Herbst leicht beernten lassen. Handpflücker gibt es noch bis weit in die 50er Jahre, wo es genügend Saisonarbeiter wie Geflüchtete, Schüler oder Wanderarbeitende gab. Sie klettern weit weniger grazil, als der Hopfen es vermag, mittels Stelzen in die bis zu 7 Meter hohen Ranken, um sie abzuschneiden, während die Frauen darunter die empfindlichen Dolden in Leinenbeuteln verpacken, um sie zu trocknen. Heute erledigen das Pflückmaschinen, wobei gestern wie heute das Darren, also das Trocknen in oft typischen turmhohen Gebäuden in Hopfenanbaugebieten und das Pressen folgt. Qualitätsprüfungen der Ernte sind übrigens seit dem 16. Jahrhundert belegt. So konfektionierter Hopfen geht dann mit Brief und Siegel auf die Straße und landet im nächsten Bierbottich. Der weibliche Hopfen hat's also allen gezeigt. Daher zum Schluss noch ein Wort zur Frage, was denn aus dem ursprünglichen Frauenbrauen geworden ist. Denn natürlich waren es die Frauen auf dem Land, die neben ihrer Kompetenz in Sachen Heilanwendung auf den Höfen nach Vorbild der Mönche und Nonnen das Bier für den Alltag zusammengerührt haben, oft tatsächlich als Biersuppen. Und das Faszinierende, wir verfolgen hier eine ähnliche Story, wie es uns die Pflanze selbst widerspiegelt. Viel weibliche Power beim vorindustriellen Brauen, dann die technikdominierte Markteroberung, in der das Brauhandwerk zur Männerdomäne wird um schließlich wieder ganz sachte und mit Humulus Gewitztheit, Kraft und Mut so manchen weiblichen Überraschungssieg einzufahren. Daher doch noch einige Würdigungen in des Hopfens Namen. Zum Beispiel Katharina von Bora, weitaus weniger bekannt als ihr Mann, namentlich Martin Luther, die eine ausgewiesene und leidenschaftliche Brauerin gewesen ist. Oder Therese Wagner, die erste Brauerin in industrieller Zeit, eine Geschäftsfrau, die den Grundstein für Münchens Augustinerbräu gelegt hat. Frauen haben natürlich beim Geldverdienen keine Aktien und werden, wenn überhaupt, nur geduldet, wenn sie als Witwe in die Fußstapfen ihres Mannes treten. So wie eben besagte 1797 geborene Therese, die nach dem überraschenden Tod ihres Mannes dessen Brauerei mehr als auf Kurs bringt. Theresa meistert alle Herausforderungen mit Bravour, bringt die erste Dampfmaschine an den Start, modernisiert die Brauerei bis in den letzten Winkel und schreibt satt schwarze Zahlen. Ähnlich verhält es sich auch mit Rosemarie Veltins, die 1994 starb und deren Namen ebenfalls bis heute ein Begriff ist. Sie führt das Familienunternehmen so, wie es uns der Hopfen im besten Sinne lehrt. Stets auf Expansionskurs, klug, die Aufstiegschancen abwägend, Netzwerk verankert, großzügig, bodenständig und borstig, wenn es sein musste. Viel zu früh starb sie im Alter einer Hopfenpflanze mit 56 Jahren. Heute führt die 1978 geborene Katharina Kramer die bekannte Warsteiner Brauerei, die seit 1753 im Familienbesitz ist und eine der größten Privatbrauereien Deutschlands mit internationalem Exportgeschäft. In den USA engagiert sich Kim Jordan in der auf 225 Millionen US-Dollar geschätzten New Belgium Craft Beer Brauerei gegen Geschlechter- und Geschmacksklischees. Denn nein, nicht immer wollen Frauen nur Fruchtiges im Bier. Vor diesen Powerfrauen wirken die lieblichen Hopfenköniginnen des Halltauer Hopfenpflanzerverbands wie eine aus der Zeit gefallene Staffage. Frauenbrauen ist aber immer noch eine Seltenheit, obschon es uns alle ohne Frauenbrauen in der Vergangenheit gar nicht gäbe. Wieder die Norm. Was bleibt von dieser Pflanze, die mit Wahnsinnskraft aus der Erde schießt, um dann zur Ruhe zu kommen und uns lehrt, dass wer Süßes in ihren hauchfeinen, schindelgedeckten Zapfen erwartet, aufs Bitterste enttäuscht wird und dennoch Genussvolles entdeckt? Hopfen ist ein Role Model für eine übereifrige, aufgeregte und genervte Zeit. Er klopft an unsere inneren Türen, rüttelt an unserem Selbst, um es wieder aufzurichten, es mit Widerständigkeit zu impfen, um uns biegsam für die Stürme des Alltags zu machen.
Und uns mit dem Chill-Faktor seines Bruders Hanf auszustatten.
Sein Fingerabdruck ist ein Fingerzeig für alle, die Grenzen brauchen und dennoch weiter wachsen möchten. Eine Pflanze, die in unglaublicher Biomasse Resilienz verkündet und es mit Keimen kämpferisch aufnimmt. Die als Konservierungsmittel eine beispiellose Weltkarriere hingelegt hat, die uns Standfestigkeit predigt, die uns Entspannung schenkt. Der Hopfen könnte uns endlich durchschlafen lassen, Balsam für die Nacht sein und das ganz ohne einen alkoholischen Schlummertrunk. Seine Wirkmächtigkeit steckt nämlich auch im alkfreien Bier, mit dem wir liebend gern auf ihn anstoßen. Im Hopfen liegt ein leiser Segen, er führt uns leicht auf stillen Wegen.
Hat dir die Folge gefallen und möchtest du mit uns gemeinsam das Wildkräuterwissen weiter wachsen lassen?
Dann freuen wir uns über deine Bewertung auf den gängigen Podcast-Portalen. Empfehle uns weiter und tippe auch gerne auf den Folgen-Button, damit du keine neue Folge verpasst.
Immer auf dem Laufenden bist du mit dem Luna Herbs Newsletter. Hier bekommst du exklusive Downloads, Specials nur für AbonnentInnen, ungewöhnliche Rezepte und noch mehr geballtes Kräuterwissen zum Nachlesen.
Alle Infos hierzu findest du in den Shownotes. Und alles über uns versammelt die Webseite www.lunaherbs.de.